Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge des Ausfasernd-Podcasts. Ich habe etwas Zeit geschenkt bekommen. Ich bin nämlich diese Woche eigentlich wegen einer Mandelentzündung krankgeschrieben, aber es geht mir schon wieder richtig gut und ich habe heute meinen letzten Tag, den ich noch nicht arbeiten muss und an den ich aber auch nicht mehr im Bett liegen muss. Und den nutze ich jetzt mal, um einen Podcast aufzunehmen, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich das sonst vor unserem großen dreiwöchigen Sommerurlaub überhaupt nochmal schaffen werde. Ja, ich danke euch erstmal ganz zu Beginn für die ganzen Kommentare, die ich für die letzte Aufnahme bekommen habe. Das hat mich wie immer sehr, sehr gefreut. Ich danke auch fürs Flattern. Und ein Punkt hatte ich ja beim letzten Mal angemerkt oder angefragt, wie da das Interesse bei euch aussieht für ein Treffen hier in Hamburg. Und es gab da ein paar Rückmeldungen und wir haben im Thread bei Ravelry in der Gruppe Podcasting auf Deutsch auch kurz darüber gesprochen. Und so wie es aussieht, werde ich wohl ein kleines, unkompliziertes Treffen irgendwo draußen im August organisieren. Keine Ahnung, wie viele da dann kommen, aber ich denke mal, das wird dann einfach so ablaufen, dass wir gemütlich beisammensitzen und jeder bringt ein bisschen was zu essen mit und zu trinken und dann ist auch für alle irgendwie gesorgt. Ja, das Ganze soll im August stattfinden und wenn ihr Lust habt und daran vielleicht teilnehmen wollt, könnt ihr mir zum Beispiel auch schon mal ein Wochenende, also ein Datum, das euch besonders gut passen würde, in die Kommentare oder in den Thread bei Ravelry schreiben, so dass ich schon mal so ein bisschen einen Überblick habe, wie das aussieht. Und dann hoffe ich doch, dass es gelingt, dass wir uns im August tatsächlich, also zumindest die irgendwie in und um Hamburg herum zu Hause sind oder die den Weg hierher nicht scheuen, dass wir uns dann einmal treffen können. Und vorher werde ich dann nochmal eine Folge aufnehmen und das genaue Datum und irgendwie den Ort bekannt geben. Gut, nun genug der Begrüßung. Jetzt starten wir mit dem altbekannten Glückskeks. Da ich krank war, gibt es heute einen Pechkeks. Also wieder einen von den schwarzen mit den fiesen Sprüchen. Ich glaube, das ist der letzte. Muss ich mal neue besorgen. So, es raschelt, es geht auf. So, tata, der Keks. Ich krümel wieder meinen Laptop voll. Okay, was schauen wir mal, unter welchem Omen die heutige Sendung steht. Oh ja, super. Du bist zwar nicht klug, dafür siehst du aber nicht so toll aus. Okay, ja, das passt doch. Ich bin nicht klug. Ich hoffe, ihr verzeiht mir alle Dummheiten, die ich hier laber, weil ich habe es jetzt hier weiß auf schwarz, dass ich nicht klug bin und ich sehe offensichtlich auch nicht toll aus. Aber das ist mir relativ wurscht, wie ich aussehe. Weil, also nein, es ist mir nicht wurscht. Ich bin eigentlich sehr eitel und lege sehr viel Wert auf mein Äußeres, allerdings eher so in der Form, dass ich mir gefalle. Also mir ist wurscht, was die anderen zu meinen Auftreten, zu meinem Aussehen sagen. Ich möchte, dass das Gesamtbild, das ich von mir habe, stimmt. Und aus dem Grund verbringe ich auch ehrlich gesagt ziemlich viel Zeit morgens vorm Spiegel, um mich anzumalen. Und wie ihr wisst, verbringe ich sehr viel Zeit damit, meine Garderobe anzufertigen. Und ja, also ich bin eitel. So, jetzt wisst ihr doch genug zu meinen charakterlichen Unzulänglichkeiten. Kommen wir zu meinen Taten, also zu dem, was ich gerade handarbeite, also zum Segment Work in Progress. Ich fange mal mit Spinnen an. Wie ihr vielleicht schon aus anderen Podcasts mitbekommen habt, läuft gerade wieder das Tour de Fleece Training. Für die, die es noch nicht wissen, was ist die Tour de Fleece? Die Tour de Fleece ist eine Aktion auf Ravelry, für die spinnenden Revelry-Mitglieder. Und zwar wird während der Tour de France, an jedem Tag, an dem die Tour de France fährt, wird gesponnen. Und das Ganze wird dann in Teams abgehalten und man feuert sich gegenseitig an. Es werden die Fortschritte in Bildern gepostet. Und es gibt Preise zu gewinnen innerhalb der Teams oder auch, weiß ich gar nicht, ob es Gesamtpreise gibt. Es gibt extra eine Gruppe dafür und unsere Gruppe Podcasting auf Deutsch, also die spinnenden Mitglieder dieser Gruppe, die daran teilnehmen möchten, versammeln sich wieder im Team Yeti. Das wird freundlicherweise geleitet, ich glaube, von Manu von Stadtland Wolle Podcast und von Ziska von der urbanen Spinnstube. Und das sind unsere Captains und die Manu veranstaltet gerade das Training. Jeden Freitag gibt es eine Aufgabe, um uns warm zu machen für die Tour. Und bis jetzt waren die Aufgaben also spulen und Spindeln leer machen von den alten Projekten, die noch darauf sind. Dann auswählen, was während der Tour gesponnen werden soll. Und das Spinnrad, sofern vorhanden, flott machen, also ölen, warten, schauen, ob alles gut läuft. Ich muss gestehen, ich bin noch nicht so richtig dabei. Ich bin immer noch bei der ersten Aufgabe mehr oder weniger, wobei ich die dritte Aufgabe erstmal vorschieben musste, weil mein Spinnrad so lange schon mehr oder weniger unangetastet in der Ecke rumstand, dass ich das auf jeden Fall erstmal abstauben und ölen musste. Und dann habe ich einfach weitergesponnen an meinem Weihnachtsfaser-Swap, also an dem Tauschpaket an Fasern, das wir uns vor Weihnachten zugeschickt hatten. Ihr seht, ein halbes Jahr und diese 200 Gramm sind immer noch nicht versponnen. Aber ich bin jetzt auf einem guten Wege, auch bedingt durch meine Krankheit in den letzten Tagen. Ich habe sehr viele Folgen Downton Abbey geschaut und habe währenddessen viel gesponnen. Und ich denke, so grob über den Daumen gepeilt müsste ich jetzt irgendwie noch 50 Gramm haben, die ich zu Singles spinnen muss. Und danach werde ich die Ketten zwirnen und habe dann ein dreifädiges Farbverlaufsgarn. Und daraus wollte ich dann so einen Tubularity-Hybrid stricken. Also so ein bisschen, also Tubularity scheint mir ja so ein Schlauch, also quasi ein Schlauchschaltuch-Dingens zu sein. Und das möchte ich gerne so stricken, dass es nicht gerade ist, sondern dass es sich etwas aufweitet. Das ist dann, geht dann so ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, Viajante war das, dieses Tuch. Also so ein Mittelding, quasi ein Schlauch, der aber ein bisschen weiter wird. Und so dass ich mir den dann nicht nur so um den Hals machen kann, sondern auch das weitere Teil so ein bisschen über die Schulter legen kann. Und das ist geplant, aus diesem Garn am Ende zu stricken. Ja, dann spinne ich noch, die Spindeln müssen ja auch leer werden, die Shanti-Manu-Fasern aus dem Herbst Spindelfaser-Abo. Also ich hänge wirklich gnadenlos hinterher. Das spinne ich für unterwegs. Jetzt am Wochenende werden wir zu meinen Großeltern fahren und da habe ich im Auto Gelegenheit, da mit der Supportspindel ein bisschen weiter zu spinnen. Und ansonsten bin ich ja leider dieses Jahr während der Tour de Fleece zum Großteil im Urlaub. Das heißt, ich werde da natürlich keine Spinnrad mitnehmen, weil wir mit dem Zug fahren und ich da auch gar keine Gelegenheit habe, im Familienurlaub irgendwie mein Spinnrad aufzustellen. Ich werde also einfach ein paar Spindeln einpacken und Fasern. Also ich habe jetzt auch nichts Konkretes ausgewählt. Ich nehme einfach so ein paar von diesen unzähligen angefangenen kleinen Fasermengen, die hier immer noch rumliegen und die noch teilweise auf den Spindeln sind, nehme ich einfach mit und dann schaue ich mal, was am Ende des Urlaubs bei rumkommt. Also ich hoffe, dass ich es zumindest jeden Tag schaffe, irgendwie 5 Minuten zu spinnen. Und das ist ja dann eigentlich, wenn man das einmal hinbekommt, jeden Tag 5 Minuten zu spinnen, geht es doch ganz schön vorwärts. Das denkt man immer gar nicht, aber ich sollte mir da vielleicht mal eine Scheibe von Susanne vom Handgemacht-Podcast abschneiden. Die kriegt das, glaube ich, immer ganz gut organisiert, so an verschiedenen Projekten immer so kurze Zeiten zu arbeiten, und siehe da, irgendwann werden sie fertig. Bei mir ist das immer so, dass ich dann eher das ewig liegen lasse, weil ich denke, ja, da muss ich jetzt mal richtig viel Zeit haben, damit ich da mal wieder weiter dran machen kann. Das lohnt sich ja gar nicht, da jetzt erstmal mit so kurz anzufangen, aber dem ist eigentlich meistens nicht so. Jetzt habe ich mich schon wieder in furchtbar verquasselt. Ich wollte ja berichten, was ich eigentlich gerade in der Mache habe. Also das, was zum Spinnen, zum Stricken. Ich habe die Strickjacke Peggy Sue, von der habe ich beim letzten Mal ja schon erzählt, die ich aus meinem letztjährigen Tour de Vlies Garn stricke. Da bin ich ein Stück weitergekommen. Ich habe jetzt Also es ist ein Raglan von oben und ich habe jetzt die Ärmelmaschen stillgelegt. Das heißt, ich werde jetzt den Körper stricken. Da muss ich, glaube ich, nur sehr wenige Reihen nach unten stricken, weil dann kommt direkt so kurz unter der Brust fängt dann dieser sehr breite Rippenzopfteil an, der dann sozusagen die Taille bildet. Da muss ich mir immer noch überlegen, ob ich das tatsächlich gemäß Anleitung mache, weil dort in diesem Rippenzopfmuster müssen aus irgendwelchen Gründen werden die linken und die rechten Maschen in diesem Rippenmuster immer verschränkt gestrickt. Ich weiß überhaupt nicht wieso, weil, also es ist ja ein handgesponnenes Garn, es ist etwas unregelmäßig, von daher sehe ich da irgendwie auch gerade überhaupt keinen Unterschied. Also am Bündchen habe ich das schon gemacht, oben am Hals, und sehe da keinen Unterschied zwischen den rechten Maschen, die ich ganz normal glatt gestrickt habe, und den rechten Maschen, die ich verschränkt in diesem Bündchen gestrickt habe. Also rechte Maschen verschränkt stricken ist ja irgendwie nicht so das Problem. Da muss ich ja einfach nur statt vorne in die Masche hinten einstechen. Aber linke Maschen verschränkt stricken, also ich quäle mich da mit jeder Masche irgendwie unglaublich ab, mache mir da einen Knoten in die Finger, und vielleicht mache ich das auch einfach falsch. Also wenn ihr irgendwie ein tolles Video habt, wie man links verschränkte Maschen strickt, ansonsten, also ich weiß nicht, was es soll, warum das Bündchen verschränkt gestrickt werden soll. Auf jeden Fall wird in jeder vierten Reihe dann gezopft. Und ich habe noch nie Zöpfe gestrickt. Ich mache das zum ersten Mal. Es ist eigentlich nicht kompliziert. Man muss sich mal feststellen, man muss halt so ein paar Maschen auf eine Zopfnadel machen und dann die anderen und dann die zuerst. Und das Einzige, was ich mir dabei irgendwie noch vorstellen könnte, dass ich mir diese Technik unbedingt aneignen sollte, ohne Zopfnadeln zu zopfen, weil irgendwie, ja, dass diese Zopfnadel rutscht mir ja jedes Mal fast in die Sofaritze, wenn ich da die gerade nicht brauche. Und ich weiß nicht, wie lange die noch irgendwo an einer Stelle lebt, an der ich an sie rankomme. Ich glaube, nicht mehr so lange. Also ich sollte mir diese andere Technik unbedingt mal aneignen. Also wenn ihr da Empfehlungen habt, wo man das vielleicht besonders anschaulich sehen kann, Zopfen ohne Zopfnadel, dann dürft ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr irgendwie eine Idee habt, was das mit den verschränkten Maschen soll, sagt es mir bitte auch. Ich habe so eine vage Idee, dass es daran, dass die verschränkten Maschen ein bisschen fester werden als die nicht verschränkten. Ich weiß nicht, ob das so ist. Dann würde das aber ja eigentlich auch bedeuten, ich könnte einfach das Bündchen mit einer halben oder eine Viertel Nadelstärke kleiner stricken, dann würde das ja den gleichen Effekt haben. Also ich vermute mal, ich werde es einfach sein lassen mit den verschränkten Maschen, zumindest mit diesen komischen Linksverschränkten. Das geht gar nicht. Was nähe ich gerade? Beziehungsweise was ist im, also ich habe sehr viel genäht, ich nähe auch irgendwie immer noch sehr viel, aber was ist jetzt gerade noch im Entstehen? Also angefangen und noch nicht fertig liegt hier eine kleine Tasche, eine Ledertasche, die an den Gürtel von diesem Mittelalter-Outfit für meinen Mann, von dem ich beim letzten Mal gesprochen habe, die daran soll. Ich quäle meine Nähmaschine damit, weil das ist, dieses Leder ist jetzt gar nicht so dünn. Aber sie macht das bis jetzt ganz gut. Also ich habe erstmal für die Taschenklappe habe ich noch auf Stoff erstmal ein Motiv gestickt, also sticken lassen, mit der Maschine gestickt. Und diesen Stoff dann auf die Taschenklappe genäht. Und jetzt muss ich das gute Stück mal zusammennähen noch. Und dann die Schlaufen anbringen. Und dann ist zumindest eines der Accessoires für das Outfit schon mal fertig. Der Rest, ja, ich vermute mal nach dem Urlaub. Ich habe ja noch bis September Zeit. Gut. Sonst habe ich gerade alles fertig genäht. Ich muss dringend wieder Hosen für das Kind nähen, weil ich weiß nicht, das wächst so unglaublich schnell. Und es sind momentan schon wieder alle Hosen zu kurz. Und ich habe gerade einen Hosenschnitt schon abgezeichnet und der ist irgendwie sehr, sehr einfach und das Schnittmuster passt und das ist eigentlich relativ simpel, die zu nähen. Also diese Hose zu nähen dauert irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde. Und ich sag mal so, in der Zeit, ich bräuchte deutlich länger mit dem Kind irgendwo hinzufahren, um ihm eine Hose zu kaufen. Von daher nähe ich sie ihm jetzt halt einfach. Und ja, das ist aber erstmal nur in Planung und noch gar nicht angefangen. Gut, was habe ich fertig? Gesponnen und gestrickt habe ich mal wieder überhaupt nichts fertig. Es ist irgendwie so, ich weiß nicht, im Sommer ist nicht so meine bevorzugte Strick- und Spinnzeit und außerdem bin ich immer noch im Nähfieber. Ich weiß gar nicht, ich nähe gerade sehr, sehr viel. Ich habe noch einen Pulli für das Kind auch genäht. Ich habe dieses Wasserfall-Shirt, wovon ich schon mal gesprochen habe, wo das Kleid draus geworden ist, das dann deutlich zu groß war. Da habe ich jetzt das Schnittmuster nochmal auf den Schnittmusterbogen gelegt. Ich hatte ja schon die kleinste Größe durchgezeichnet und habe dann einfach sozusagen das Ganze nochmal eine Größe runter skaliert. Also immer den Abstand bis zur nächsten Größe genommen und den sozusagen nach innen versetzt. Also wenn ich das Schnittmuster drauflege, ist ja die nächste Größe dann eine Linie weiter außen und diesen Abstand habe ich dann eben nach innen gezeichnet. Das Shirt passt jetzt deutlich besser, aber unterm Arm ist es immer noch zu weit. Ich weiß nicht, ob das dann die Stelle wäre, wo dieses Small Bust Adjustment zum Einsatz käme, dass man dort dann einfach sozusagen wenn ihr quasi euch mit der rechten Hand unter den linken Arm fasst, so dieser Stoff, wenn man ein Langarmshirt hat, das ist da quasi, das liegt da nicht an, sondern steht sehr weit ab und da ist sehr viel Stoff über. So, und das muss da irgendwie noch weg. Das muss ich mal gucken, wo das weg muss und wie ich das dann noch anpassen kann. Und ansonsten habe ich Hosenröcke genäht, gleich zwei Stück. Ihr erinnert euch bestimmt, dass ich sehr geschimpft habe über Hosen, weil ich ja Hosen überhaupt nicht leiden kann. Jetzt habe ich mir tatsächlich zwei Hosenröcke genäht und muss sagen, die sind ja unfassbar toll. Die sind sehr bequem, weil, also das Problem mit Hosen, was ich habe, ist ja, dass sie irgendwie immer kneifen oder sie sehen halt irgendwie wie ein Sack aus. Und Hosenröcke, ja, die sehen auch aus wie ein Sack, aber die sollen halt aussehen wie ein Sack. Und von daher sind sie im Schritt und am Popo und so überall schön locker, weit, angenehm zu tragen. Und man kann prima damit Fahrrad fahren. Haha, welch Wunder, die wurden ja, glaube ich, auch extra erfunden, damit die, weiß ich nicht, die Damen des ausklingenden 19. Jahrhunderts. Ich glaube so, das war so die Zeit, als diese Hosenröcke das erste Mal aufkamen, damit die Damen dann auch Fahrrad fahren konnten. Auf jeden Fall sind sie wunderbar und sie sind so schön luftig. Ja, also ich bin ganz begeistert. Der Schnitt, den ich dafür benutzt habe, war aus einer französischen Nähzeitung, die heißt Coudre c'est facile, also nähen, das ist einfach. Das ist so eine Zeitschrift, die ich glaube, sie greift so diese japanischen Schnittmuster auf. Also es ist alles, also die ganzen Models darin sind alles Japanerinnen und ich glaube, das ist auch alles einfach nur Übersetzung von japanischen Schnittmustern. Aber da mein Französisch deutlich besser ist als mein Japanisch, kann ich mit diesen wunderbar arbeiten und ich mag den Stil dieser Kleidung sehr gerne. Ich glaube, ich packe einfach mal ein paar Fotos von diesen, ich habe da ein paar von diesen Heften in die Shownotes, dann könnt ihr euch mal einen Überblick verschaffen und sie haben wunderbare bebilderte Anleitungen, so dass auch wenn man überhaupt kein Französisch versteht, man eigentlich nach diesen Schnitten, glaube ich, relativ gut nähen kann. Also man kann sich da vielleicht so ein paar Begriffe so ganz grob mit Google übersetzen lassen und dann ja diesen Bildern folgen, oder wenn man sowieso Grundkenntnisse im Nähen hat, dann braucht man die Anleitungen wahrscheinlich sowieso nicht. Und die Sachen sind irgendwie ganz hübsch und die Bilder sind hübsch gemacht. Das einzige Problem ist, dass die Größen sehr beschränkt sind. Also es ist definitiv nur etwas für schlanke bis sehr schlanke Menschen. Also ich habe jetzt bei dem Hosenrock, den gab es nur in zwei Größen, in M und in L, und ich habe erstmal die M genäht und muss sagen, dass der M-Hosenrock doch, ja, also er geht ein bisschen schwer über die Hüfte nach oben zu ziehen. Ich krieg ihn an, aber ich habe den zweiten dann einfach mal ein bisschen weiter gemacht. Also wahrscheinlich habe ich dann, also ich habe ihn einfach nur ja in der Weite 2 Zentimeter zugegeben, damit er ein bisschen lockerer sitzt. Ich denke mal, die Größe L wäre dann eher richtig. Und ja, eigentlich, ja, normalerweise trage ich eine S oder maximal eine M. Also wenn ich, ihr könnt euch also vorstellen, dass diese Schnittmuster definitiv nicht für Menschen geeignet sind, die irgendwie nicht schlank sind, beziehungsweise nicht sehr schlank sind. Gut, zur nächsten Rubrik, alles korreliert. Zu Beginn dieser Rubrik erstmal ein fettes Dankeschön für die ganzen Kommentare zur Korrelation des letzten Males, also zu den Fruchtfliegen gehören. Ich bin ja sehr begeistert, wie viele Hörerinnen ich habe, die tatsächlich schon mal mit so winzigen Sachen in irgendwelchen Laboren gearbeitet haben und mir tatsächlich auch ein bisschen einen Einblick geben konnten, wie das so funktioniert mit diesen Fruchtfliegengehirnen und ähnlichen Winzigkeiten. Ja, ich bin total begeistert und das zeigt mal wieder, dass gerade die Handarbeits-Community total vielfältig ist, dass wir so viele verschiedene Berufe, Interessen, Fähigkeiten haben, die über das Handarbeiten hinausgehen. Und da dieser Austausch, der nicht nur über die Handarbeiten stattfindet, sondern über die ganzen Themen, die wir sonst noch so mit uns herumtragen, das ist ja total toll. Ich weiß nicht, ob das anderswo ähnlich vielfältig ist. Ich bin jedenfalls total begeistert und ich muss sagen, ich liebe diesen Austausch und diese Einblicke auch in die Berufe und in die Studiengänge und in die, was auch immer, Hobbys anderer Menschen. Ich mag das total gerne. Nun, zum heutigen Thema, das hat weniger was mit Naturwissenschaften zu tun, sondern mit Psychologie. Es geht heute mal um gendergerechte Sprache. Darauf bin ich gekommen durch einen Artikel, der vor ein paar Tagen im im Sprachlog veröffentlicht wurde. Da und der sich auf eine Studie bezieht, die gerade gemacht wurde von Psychologinnen und Psychologen an der Freien Universität Berlin mit Grundschülerinnen und Schülern. Und da geht es um die Berufsbezeichnungen. Die wurden mal in geschlechtergerechter Sprache, also in der männlichen und weiblichen Form verwendet, also ja, Lehrerinnen und Lehrer. Und dann wurden sie ausschließlich in der männlichen Form in so Fragebögen angegeben. Also Astronaut, Babysitter, Kinder, Gärtner. Und dann wurden die Kinder gefragt, wie sie die Berufe wahrnehmen, ob sie sich selbst zutrauen, ob sie denken, dass man sie leicht oder schwierig lernen kann. Und das wurde dann jeweils in diesen Fragebogen abgefragt. Und da kam eben heraus, dass solche typischerweise als männlich angesehenen Berufe, also ich sag mal die sogenannten MINT-Fächer, also was damit zu tun hat, oder sowas wie Astronaut, Feuerwehrmann, Polizist, das, was typisch männlich belegt ist, wurden als schwieriger zu erlernen angesehen. Und die Kinder und vor allem, in dem Fall vor allem die Mädchen, haben es sich schlechter zugetraut, diese Berufe zu erlernen, wenn die nur in der männlichen Form angegeben waren. Das heißt, wenn dort stand Polizist, dann haben die Kinder gesagt, dieser Beruf ist schwer zu erlernen. Und in der Vergleichsgruppe stand dann Polizistin und Polizist da. Und da wurde dann eingeschätzt, dass das nicht so schwer zu erlernen ist und dass auch, dass sich die Kinder diesen Beruf dann auch eher zutrauen. Ich werde da mal auf die beiden Artikel verlinken. Das war so der Einstieg für mich. Ich fand das sehr interessant, weil das gerade hier auch sehr korreliert mit dem kleinen Dreijährigen, den wir hier im Haus haben, der nämlich auch sehr darauf bedacht ist, immer die männliche und die weibliche Form zu benutzen. Das ist sehr trollig. Ich habe, als wir letztens nach Hause gegangen sind, fragte er mich, Mama, warum liegt da Hundekacke? So typisch die Frage. Und ich habe dann so erklärt, Hunde müssen mal, und ja, die Hundebesitzer machen das nicht immer weg. Und ich wurde natürlich prompt korrigiert, die Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen. Das war sehr niedlich. Ich mir dann wieder mal an die eigene Nase gefasst. Also ich versuche im Alltag das tatsächlich sehr bewusst einzusetzen, die männlichen und die weiblichen Formen zu benutzen. Ich weiß nicht, inwieweit das in der Kita auch gemacht wird. Da habe ich jetzt nicht so den Einblick. Aber offenbar beschäftigt ihn dieses Thema gerade. Und das bringt mich weiter zu dem Punkt, dass natürlich dass es schon mal deutlich besser ist, die männliche und die weibliche Form zu benutzen, anstatt einfach nur diesen generischen Maskulin zu benutzen. Also einfach nur zu sagen, ja, Polizisten, in Klammern, Frauen sind mit gemeint. Aber das denkt sich ja dann wieder keiner. Es gibt ja auch Studien dazu, die sagen, dass wenn das so formuliert wird, dass die Menschen deutlich länger brauchen, um zu registrieren, dass das auch Frauen sein könnten. Also dass das eine bewusste Anstrengung im Gehirn ist, Frauen sind mit gemeint, und dass diese Anstrengung ja auch erstmal unternommen werden muss und vielleicht im Zusammenhang in einem Gespräch oder so, was dann direkt weitergeht, fällt das einfach hinten runter und das werden dann einfach nur Männer gedacht an dieser Stelle. Wo war ich denn jetzt? Übrigens auch diese Nuschelform, wenn dann tatsächlich mal beide angeredet werden, so in Versammlungen und so. Liebe Kollegen und Kollegen, da frage ich mich immer, dann sagt doch einfach gar nichts. Wenn ihr das nicht mal hinbekommt, Kolleginnen und Kollegen zu sagen, sondern da Kollegen und Kollegen nuschelt, muss nicht sein. Natürlich ist das erstmal nur ein erster Schritt, so ein Anfang, dass man wenigstens die beiden Formen benutzt. Ist natürlich nach wie vor das Problem, zwei Geschlechter, aber wir haben möglicherweise mehr. Wir haben Menschen, die sich einfach in diese beiden Geschlechter nicht einordnen. Was ist mit denen? Wie reden wir die an? Wie können wir die auch mit benennen? In schriftlicher Form mag ich ja diese Gender-Sternchen-Schreibweise sehr, sehr gerne, weil das ist ein tatsächlich sehr, sehr einfaches Mittel. Es stört den Textfluss beim Lesen nicht. Und trotzdem ist so ein Sternchen, verweist ja im Normalfall auf eine Fußnote. Man stolpert so einen kurzen Moment vielleicht gedanklich darüber, dass dieses Sternchen etwas bedeutet. Aber in der gesprochenen Sprache ist es natürlich was anderes, diese Sternchenschreibweise, wie spreche ich die aus? Gerade wenn ich am Stück kontinuierlich vor mich hin sabbel, es passiert mir leider immer noch viel zu häufig, dass ich den generischen Maskulin benutze. Ich glaube, das hängt auch mit meiner ostdeutschen Sozialisation zusammen. Ich erinnere mich, es gab ein Kinderlied bei uns, das hatte den wunderbaren Text, meine Mutter ist Traktorist auf unserer LPG. Also nicht mal im Liedtext, wenn von der Mutter die Rede war, aber waren sie irgendwie in der Lage, die weibliche Form zu benutzen. Und ich glaube, dass das steckt noch so in mir drin, dass mir das ganz oft rausrutscht, nur die männliche Form zu benutzen. Ich weiß, dass ich da noch an mir arbeiten muss, aber eigentlich war ich ja jetzt bei der Gender-Sternchen-Form. Wie handhabt ihr das? Wie sprecht ihr das aus? Und gerade im Fluss, wenn ihr so redet, und beziehungsweise wie kann man sich das aneignen? Wie kann ich das lernen, dass das die natürliche Sprachweise wird, die ich mir nicht jedes Mal erkämpfen muss und erst aus einer hinteren Hirnschublade vorkramen muss, sondern dass das einfach die ganz normale Wortwahl ist, die ich im Alltag benutze. Und wie spreche ich es aus? Ist es dann dieses Kollegpause innen? Oder wenn ihr da irgendwie eine Idee zu habt, wie man das macht oder ob es okay ist, einfach Kolleginnen und Kollegen zu sagen. Eigentlich ist es nicht okay, weil man natürlich wieder ganz viele Leute ausschließt, die sich nicht in dieses Zweigeschlechter-Dingens einordnen wollen oder können. Ja, wie auch immer, das ist jetzt hier wieder so eine Mitmachstelle für euch, wenn ihr Lust dazu habt. Ich weiß ja, es gibt auch noch diese X-Form, wo einfach die Endung generell weggelassen und durch ein X ersetzt wird, mit der Aussprache dann statt Kolleginnen und Kollegen oder KollegInnen zu sagen KollegX. Mir persönlich sagt die einfach so aus sprachästhetischen Gründen nicht zu. Ich fühle mich da irgendwie total an Asterix erinnert. Das ist irgendwie doof. Vielleicht sollten wir ihr dieser Variante eine Chance geben. Vielleicht ist dann dieser Asterix-Effekt irgendwann weg, weil man sich dran gewöhnt hat. Aber ich momentan fühle ich mich mit dieser Ausspracheweise irgendwie nicht wohl. Das ist nichts, was ich irgendwie momentan benutzen möchte. Ich weiß natürlich auch nicht, ob es überhaupt darum geht, was ich benutzen möchte oder ob es nicht eigentlich einfach meine Pflicht wäre, es zu tun. Ja, schwieriges Thema. Was denkt ihr dazu? So, damit schließe ich das jetzt mal. Und kommen wir wieder zu etwas, wo ich mich besser auskenne. Eigentlich auch nicht, aber der textilen Revolution. Was eher mein Thema ist, sagen wir es mal so, auf das ich nicht einfach nur geschubst worden bin, sondern dass ich mir frei ausgewählt habe. Ich muss sagen, dass ich es noch nicht geschafft habe, das Stitched-Up-Buch weiterzulesen. Ich hatte momentan nicht so wirklich die Energie, mich in ein englisches Sachbuch rein zu vertiefen. Ich werde aber dranbleiben und ich werde die restlichen Kapitel des Buches hier in dieser Rubrik auf jeden Fall an späterer Stelle berichten. Was ich heute sagen möchte, ist, dass ich mich super gefreut habe über die Folge 55 des Handgemacht-Podcasts von Susanne, weil sie nämlich dort aufgreift meine Folge, ich glaube 8, Reboot, da wo ich diesen langen Überblick gemacht habe über diese Analyse, wie die Textilproduktion läuft und was mögliche Auswege wären. Und sie hat das nochmal so aufgegriffen und insbesondere den Aspekt mit den Maschinen. Ich hatte natürlich gesagt, wenn man seine Klamotten näht, braucht man eine Nähmaschine. Und sie hat dann natürlich ganz richtig gesagt, man kann die natürlich auch mit der Hand nähen. Ja, kann man. Sie hat natürlich auch selber gesagt, dass sie eigentlich auch weit davon entfernt ist, sich so auf den absoluten Minimalismus zu beruhen. Also sie sprach nur von diesen Gewichtswebstühlen, die einfach nur selbst gebaut werden können. Man kann natürlich statt einem Spinnrad eine Spindel aus Baumarktmaterialien benutzen, die irgendwie dann auch nur ein paar Euro kostet. Man könnte natürlich noch simpler anfangen und sich einen Stock im Wald suchen und einen Stein dran binden oder auch nur den Stock benutzen als Spinnstock. Es ist natürlich so, wenn wir versuchen wollen, mit DIY unsere Garderobe tatsächlich zu großen Teilen herzustellen, dann kostet das einfach mal Zeit. Und je weniger Technik ich einsetze, umso mehr Zeit brauche ich. Beim Spinnen ist das, würde ich da so vielleicht sogar eine kleine Ausnahme machen, weil so wie ich das jetzt mitbekomme, ist Spindelspinnen und Spinnradspinnen so zeitlich gesehen eigentlich gar kein so großer Unterschied. Aber bei den anderen Techniken weben. Gut, da kenne ich mich jetzt nicht aus, um zu sagen, ob jetzt so ein Webstuhl super duper viel schneller ist im Vergleich zu einem Webrahmen oder im Vergleich zu einem Gewichtswebrahmen. Das wäre, da frage ich mal die Weberinnen unter euch da draußen, ob ihr das irgendwie, aber ich glaube, von euch hatte auch keiner einen Webstuhl und kann das damit direkt vergleichen. Und beim Nähen, natürlich muss man sagen, also Handnähen dauert ewig. Es hat natürlich den Vorteil, es ist ortsungebunden, also man kann halt dann überall nähen, aber man muss natürlich auch überall, wo man unterwegs ist, erstmal die Zeit dazu haben, tatsächlich zu nähen. Also wenn ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahre, kann ich natürlich in der U-Bahn nähen, stricken, spinnen, eine kleine Handarbeit machen, aber wenn ich darauf angewiesen bin, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, kann ich das natürlich nicht tun. Ja, ich denke jedenfalls, wenn wir sagen wollen, wir meiden die Textilindustrie oder wir wollen davon irgendwie ein Stück weit abkommen, indem wir unsere Klamotten selbst herstellen, dann wäre die Methode natürlich schon, damit es irgendwie ein bisschen effektiv ist, Technik einzusetzen. Und diese Technik wäre natürlich noch sinnvoller, wenn die gemeinsam genutzt würde. Das heißt, wenn nicht jede Hobbyschneiderin zu Hause einen großen Maschinenpark hätte oder sondern wenn es so etwas wie ja Gemeinschaftsarbeitsräume gäbe. Das so in einigen Städten gibt es das ja so für Fahrradwerkstätten, für, ich glaube, es gibt auch so Holzwerkstätten, wo so große Maschinen zur Holzbearbeitung stehen und man kann sich da so Arbeitsstunden mieten. Es gibt auch Nähcafés, wo Nähmaschinen stehen, die man benutzen kann. Ich habe noch nicht davon gehört, dass es irgendwo ein Webcafé gäbe oder sowas in der Art oder dass es irgendwo so eine Textilwerkstatt gäbe, wo, ich sag mal, Spinnmaschinen, Webstühle, Strickmaschinen so stehen, dass man sie quasi benutzen kann. So wie ein bisschen wie diese Fablabs mit ihren 3D-Druckern, wo jeder mal dran drucken kann. So etwas für Textilproduktion. Das wäre natürlich irgendwie eine ganz coole Sache. Dann kann man da sagen, okay, ich gehe da jetzt mal hin, ich nehme da mein Material mit, meine Garne und web mir mal schnell auf diesem Industriewebstuhl 2 Meter Baumwolltwill und den nehme ich dann wieder mit nach Hause. Dann bastel ich mir da mein Schnittmuster zusammen und schneide den Stoff aus und dann gehe ich da 3 Tage später wieder hin und nehme mir auf der Industrienähmaschine, die da steht und die ganz schnell ist und super, nehme mir da meine Jeans zusammen. So etwas gibt es noch nicht. Ich weiß nicht, ob das eine sinnvolle Richtung wäre, da hinzugehen. Ich fände es aber irgendwie. Also ich fände es einfach nur cool, wenn es sowas gäbe. Aber natürlich, wenn ich die Einzige bin, die sowas cool fände, dann wird das natürlich nie entstehen, weil muss ja auch irgendwie betrieben werden und müssen ja auch genügend Leute nutzen. Aber jetzt bin ich komplett abgekommen. Eigentlich sprach sie nämlich, also Susanne, auch davon, dass Abby, ich glaube Abby Frankebon war es, die einmal da tatsächlich überlegt hatte, eine Jeans aus handgesponnenen Garn zu nähen. Und dachte ich mir so, eigentlich wäre das ja mal so eine, also so ein richtig spannendes Projekt, Baumwolle anzubauen. Also die wird hier wahrscheinlich nur
in geschlossenen Räumen wachsen oder im Sommer vielleicht auf dem Balkon und auch nicht im großen Maßstab. Ich weiß nicht, vielleicht in Süddeutschland, wo es ein bisschen wärmer und milder ist, könnte das vielleicht auch draußen was werden. Alternativ wächst hierzulande natürlich wunderbar Flachs, aus dem Leinen gewonnen werden kann, oder auch Hanf für Hanffasern, Nesseln gingen auch, also Brennnesseln. Daraus können diese Nesselfasern gewonnen werden. Wobei diese, also Flachs, Hanf und Nesseln, das ist natürlich ein bisschen ein schwierigerer Prozess als Baumwolle. Baumwolle hat natürlich den Vorteil, dass die baut man an und dann hat man diese Puschel und die kann man eigentlich direkt direkt verspinnen, was natürlich mit Flachs nicht geht. Also man kann hier einfach die Stiele verspinnen, dann müssen die natürlich erst noch diverse Prozesse durchlaufen, bis daraus die Fasern geworden werden. Aber es wäre auf jeden Fall ein spannendes Projekt, einfach mal zu sagen, okay, ich baue jetzt hier so ein bisschen Baumwolle an, dann spinne ich die. Wahrscheinlich bräuchte ich mehrere Jahre Baumwollpflanzen, bis ich da mal irgendwie eine nennenswerte Menge an Blütenständen hätte, die ich irgendwie verspinnen könnte. Ja, dann spinne ich die, zwirne die und dann färbe ich die mit Indigo. Schön blau, wir wollen ja eine Jeans haben. Und ja, dann baue ich mir einen Gewichtswebstuhl aus irgendwelchen Baumarktleisten. Ach so, Spinnen natürlich eher. Ich spinne die auf einer Spindel, die ich aus einem Nutella-Glasdeckel und einem chinesischen Essstäbchen gebaut habe oder so. Also wir ganz low budget, ne? Große Challenge, wer macht mit? Jedenfalls, wir spinnen, wir färben, wir weben auf einem Gewichtswebstuhl, wir schneiden zu und wir nähen mit der Hand. Knöpfe könnt ihr euch dann überlegen, ob man irgendwie Hornknöpfe nimmt oder Holz, Metall, ja. Man könnte natürlich auch einfach vielleicht ein paar Münzen nehmen und Löcher reinbohren und hätte dann Metallknöpfe. Ja, jedenfalls, also es wäre unglaublich spannend, sowas mal zu machen. Wenn ich Zeit hätte, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich dieses Projekt tatsächlich auf die Beine stellen und irgendwie einen Blog dazu verfassen, so mir 2-3 Jahre Zeit geben, um zu sagen, ich produziere jetzt eine Low-Budget, komplett bei mir zu Hause hergestellte Jeans. Das wäre echt cool. Also ich geb die Idee gerne an euch da draußen ab. Also mir fehlt da sowieso die Zeit dafür. Aber ne, wer die Challenge annehmen will, dann viel Spaß, ne? So viel zur Textilrevolution. Das war heute irgendwie eher ein bisschen Spinnerei als tatsächlich was Brauchbares. Aber egal. Und nun möchte ich einfach mal so ein bisschen Metagelabere über das Podcasting von mir geben. Wer das nicht hören möchte, weil er vielleicht keinen Bock hat, irgendwie überhaupt selbst zu podcasten, der darf jetzt gerne ans Ende springen. Und von denen verabschiede ich mich schon mal. Und von den anderen, jetzt, es geht um die Podcasterei als solche und nicht unbedingt um diesen Podcast. Wir haben ja auf Ravelry gerade in dem Thread Frauen machen Podcast ein bisschen darüber gesprochen, dass wir ja gut, wir sind in unserer Ravelry Gruppe, wo es auch einfach wunderbar ist. Die Rückmeldungen sind toll, und es ist natürlich aber so eine kleine Gruppe, die sich eben über das Hauptthema Handarbeit gefunden hat. Und wir hatten jetzt überlegt, diese Gruppe tatsächlich mal zu verlassen, um in diese doch sehr stark männlich dominierten anderen Podcast-Communities zu gehen, um dort einfach auch mal ein bisschen mehr weibliche Präsenz zu zeigen, um zu zeigen, dass nicht nur irgendwelche Macker über die neuesten iPhone-Apps und Videospiele in Podcasts lauern, sondern dass das Themenspektrum einfach mal viel, viel größer ist. Und deshalb haben wir uns, ich glaube, Tini und Siska und Moni vom Fiberthermometer, wir sind im Sendegate angemeldet und haben uns dort vorgestellt. Wir haben die Hörsuppe, das ist so ein kuratiertes Podcast-Portal. Wir haben dort angeschrieben, um in deren Listen aufgenommen zu werden. Ich habe noch keine Rückmeldung, aber das kann sich ja ändern. Und mal schauen. Wir werden sicherlich weiter davon berichten, wie das da so ist. Und ich denke, also mein Ziel ist es damit, diesen Schritt zu tun, vielleicht auch einfach mal andere Frauen, die nicht bei Ravelry sind, weil sie einfach nicht stricken, auch anzusprechen und zu erreichen und Mut zu machen, das auch Podcasts zu machen. Und dann auch vielleicht dazu, eine Anfrage hatte ich tatsächlich schon über das Sendegate nach der Aufnahmetechnik, wie ich aufnehme. Das kann ich an der Stelle auch einfach mal berichten. Ich bin nämlich ein sehr fauler Mensch. Ich habe keine Lust, mich damit super duper viel Technik auseinanderzusetzen. Und deshalb nehme ich, ich nehme direkt in Audacity auf. Das ist ein kostenloses Software, die für Windows. Ich weiß nicht, ob auf einem Mac oder Linux-Betriebssystem was da so läuft, aber ich vermute mal, da gibt es auch kostenlose Programme. Und ich spreche in ein Headset-Mikrofon und nehme das eben direkt in dieses Audacity hinein auf, was ich sehr praktisch finde, weil ich, wenn ich mich verspreche, kann ich direkt einfach nur diese eine Minute, an der ich mich versprochen habe, löschen und muss nicht nachher im Nachgang mir die komplette Aufnahme nochmal durchhören, um die Stellen rauszuschneiden, an denen ich irgendwie komische Geräusche mache oder mich versprochen habe, sondern ich sehe das direkt in der Kurve und kann direkt kurz Pause machen, kann den letzten Halbsatz rausnehmen, kann nochmal neu ansetzen. Das finde ich total praktisch und einfach. Nichtsdestotrotz überlege ich mir, was ich noch verbessern kann. Ich habe das, Ziska hat mir die Rückmeldung gegeben, dass man manchmal so Atemgeräusche hört. Ich habe die Ursache gefunden. Ich muss das Mikrofon so stellen, dass es mir quasi vor der Nase hängt und nicht vorm Kinn. Weil natürlich, wenn ich atme, meine Nasenlöcher zeigen ja nach unten und dann geht die Luft nach unten. Und wenn das Mikro am Kinn hängt, geht das dann halt direkt in das Mikro. Aber wenn das Mikro so vor der Nase hängt, geht die Luft sozusagen am Mikro vorbei. Also darauf werde ich jetzt achten. Vielleicht lege ich mir tatsächlich irgendwann mal nur ein reines Mikrofon zu. Oder eins, was ich mir vielleicht auch anstecken kann, dass ich ein bisschen rumlaufen kann während der Aufnahme. Oder auch eins, was hier so auf dem Tisch vor mir steht, in das ich reinspreche. Muss ich mal schauen. Aber bisher habe ich noch keine größeren Klagen bekommen, dass die Klangqualität irgendwie schlecht wäre. Von daher denke ich, ich kann das auch erstmal weiter so machen. Und in Sachen Klangqualität denke ich, habe ich auch die richtige Form, um das zu veröffentlichen. Ich veröffentliche ja, wie ihr wisst, auf Podigy. Das ist so eine Podcast-Veröffentlichungsseite. Da gibt es 60 Minuten gratis pro Monat. wenn man mehr veröffentlichen will, kostet das dann was. Und inbegriffen ist, dass der Podcast irgendwie nochmal mit der Auphonic-Software bearbeitet wird. Das ist so, ich weiß nicht genau, was sie macht, auf jeden Fall so eine Klangverbesserungssoftware, die dafür sorgt, dass das alles ein bisschen besser klingt. Und da ich jetzt irgendwie noch keine Klagen von euch habe, gehe ich mal davon aus, dass das alles okay ist. Was ich noch dennoch vielleicht verbessern möchte, ist, dass ich diese irgendwie mir mal aneigne, wie man eigentlich Kapitelmarken macht, dass man so vorspringen kann, dass vielleicht auch Leute, die sagen, okay, mich interessiert dieses ganze, was stricke ich, was spinne ich, was nähe ich gerade, das interessiert mich überhaupt nicht, ich will nur alles korreliert hören, und dann können sie einfach dahin vorspulen. Das werde ich gelobe, dass ich das mir mal aneigne, wie das funktioniert, und dann einarbeiten werde. Und ich versuche vielleicht auch mir diese Aufnahme von unterwegs mal anzueignen. Also das scheint ja auch nicht wirklich kompliziert zu sein, so dass ich vielleicht auch mal so kleine Unterwegsaufnahmen mit einarbeite, weil ich das in anderen Podcasts sehr gerne mag, wenn das mal vorkommt, wenn mal so ein, ja, aus einem Wollgeschäft oder auch aus von einem Treffen, wenn sich zwei Reveler treffen und dann einen kleinen Plausch halten, dass das vielleicht auch mal in den Podcast mit einfließen könnte. Und das war so das, was ich plane und wie ich aufnehme. Es ist also absolute simple Technik hier bei mir, und es funktioniert offenbar, und ich glaube, das ist auch gerade der Ansatz, der vielleicht Frauen weiterhilft, zu sagen, okay, ich brauche jetzt mir kein teures Equipment kaufen, ich kann eigentlich direkt loslegen, einen Podcast zu machen. Und es ist tatsächlich so, also ich kann Podigy nur empfehlen, weil das ist tatsächlich, nimm was auf, schmeiß es da drauf, gib ihm einen Namen und leg los. Also bin sehr angetan von dieser Plattform, und kann eigentlich nur an der Stelle allen anderen auch mal Mut machen, die sich mit den Gedanken spielen, auch einen Podcast zu machen. Macht es, es ist nicht schwer. Und damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ihr findet mich wie immer auf Ravelry, wo ich Damned Snob heiße. Ihr findet mich auf Twitter @DammedSnob. Ihr findet mich auf meiner Seite ausfasernd.podigy.io, oder ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ausfasernd@mail.de. Ich freue mich über jedes Feedback zur heutigen Sendung oder auch zu den vergangenen Sendungen. Ich freue mich über neue Twitter-Follower und über den Austausch dort, und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.